Wer bist du? Wer bin ich? Das ist die Frage, die ich heute bewegen möchte an diesem Sonntag und auch in der nächsten Woche. Wir haben das schon bei der Moderation, bei der Einleitung von Wilfried Hans gehört. Wer bin ich? Oder du kannst dich fragen, wer bist du? Ich finde die Frage wichtig. Denn wer diese Frage beantworten kann, der hat in der Regel ein gesundes Selbstbewusstsein. Der kennt seine Identität. Und seine Identität zu kennen, zu wissen, wer man selber ist und was einen ausmacht, das ist schon wichtig. Denn nur dann kann man Ziele im Leben haben. Nur dann kann man sich engagieren im Beruf, im Hobby. Nur dann kann man, finde ich, auch am besten Partnerschaften leben, in Beziehungen sein, wenn man weiß, wer man ist. Wer bin ich eigentlich? Doch was bedeutet diese Frage eigentlich? Wer bin ich? Menschen würden das unterschiedlich beantworten. Der eine würde vielleicht sagen, ja, es ist die Frage der Persönlichkeit. Was macht mich aus? Welche Eigenschaften habe ich? Welche Stärken habe ich? Was ist in mein Leben an Gutem hineingelegt worden? All das finde ich richtig. Aber was macht mich denn einzigartig? Es gibt vielleicht viele Menschen, die musikalisch sind oder die technisch begabt sind oder andere Begabungen haben, die du hast. Aber was macht dich einzigartig? Was macht dich aus in deiner Identität? Einige Gedanken und Annäherungen meinerseits heute und dann auch in der nächsten Woche. Wer bin ich? Ich könnte ja erstmal mit meinem Namen anfangen. Ne? Ich bin Thorsten Küster. Ne? Ist ja, wer sind Sie? Dann antwortet man oft mit seinem Namen. Das ist ja schon mal ein guter Start. Aber es gibt einige Thorsten Küsters. Ich habe mal gegoogelt, ne? Thorsten Küster, da gibt es etliche in Deutschland. Also mein Name ist schön und gut, aber mein Name ist aber auch nicht einzigartig. Und mein Name hilft auch oft nicht unbedingt. Wenn ich im Krankenhaus bin, wenn ich ins Krankenhaus komme, einen Menschen besuchen möchte, der auf Intensiv liegt, und das Personal fragt mich, wer sind Sie denn? Reicht es nicht zu sagen, ja, ich bin doch Thorsten Küster. Na, schön für Sie. Ne? Aber wenn ich sage, ich bin Gemeinschaftspastor und bin Pastor dieses Patienten, ich habe ja so, wir haben neuerdings jetzt auch einen Dienstausweis sogar im Verband, das ist ganz neu, ne? Kann den ganz schick herzeigen, okay, Sie sind der Pastor, Sie sind nicht nur Thorsten Küster, sondern Sie können Zugang haben zu diesem Menschen. Also der Name reicht oft nicht. Ich habe in meinem eigenen Leben und auch in der Begleitung von Menschen zwei Aspekte kennengelernt, wie Menschen diese Frage beantworten. Wie Menschen die Frage beantworten, wer bin ich? Das erste ist, die Identität hat etwas mit unserer Lebensgeschichte zu tun, mit unserer Biografie. Wir alle haben eine Biografie, wir alle haben eine Lebensgeschichte und es ist ja so, dass uns vieles geprägt hat. Ne? Zum Beispiel das Elternhaus. Da frage ich dich, wie bist du im Elternhaus geprägt worden? Sehr viel Kritik, sehr viel Anspruch, auch Zuspruch. Haben deine Eltern dir Freiraum ermöglicht oder wollten sie dich in eine Linie pressen, die sie gesehen haben? Bist du liebevoll erzogen worden? Bist du in deinem Elternhaus geprägt worden in guter Weise? Das hat was mit unserer Lebensgeschichte zu tun. Aber im Blick auch auf Religion, im Blick auf Gott, vielleicht bist du in einem Zusammenhang groß geworden, wo dir etwas von Gott erzählt wurde. Welches Gottesbild wurde dir weitergegeben? Welches Verständnis vom Glauben, von Gemeinde? Wie bist du geprägt? Geprägt haben uns aber auch andere Erfahrungen. Ja, die Schule, Freundschaften, eine Berufsausbildung, ein Studium, vielleicht sogar die kirchliche Jugendarbeit. All das hat in unserem Leben Spuren hinterlassen. Und es ist ganz wichtig, wir sind natürlich nicht nur ein Produkt unserer Geschichte. Ja? Das, was du heute bist, ist nicht einfach nur eine Summe von dem, was du erlebt hast. Du bist natürlich viel mehr. Aber es stimmt auch, dass unsere Lebensgeschichte uns prägt und Spuren hinterlässt und etwas mit dem zu tun hat, was wir heute sind, wo wir beschwingt sind und wo wir aber auch Probleme haben. Und wenn wir im Herbst wieder unseren Glaubenskurs für Senioren anbieten, da haben wir beim letzten Mal schon einen Schwerpunkt darauf gelegt, Biografiearbeit. Also zu gucken, was in meiner Biografie ist gut gelaufen, wofür will ich dankbar sein, was will ich würdigen und schätzen. Aber zur Biografiearbeit gehört auch, was ist richtig schlecht gelaufen? Wo habe ich wirklich Lasten mit mir rumzutragen und was will ich vielleicht auch noch anpacken? Was will ich nochmal verarbeiten? Also wir sind geprägt, Identität hat etwas mit unserer Biografie zu tun. Der zweite Aspekt, den ich immer wieder erlebe, Identität hat etwas mit dem zu tun, was wir leisten, was wir an Leistung bringen. Wenn man Menschen kennenlernt, fragt man ziemlich schnell, habe ich so gemerkt, nach dem Beruf. Was machen Sie beruflich? Ja? Macht man so ganz unbedacht. Und ich habe einen guten Bekannten aus Irland, der hat mir mal gesagt, Torsten, das ist ein Unding, dass ihr Deutschen immer nach dem Beruf fragt so schnell. Ne? Das ist ein Unding und das ist zwar deshalb ein Unding, weil es doch eine sensible Frage ist. Ja? Menschen, die eine Karriere hinter sich haben, die gut gesettelt im Beruf sind, die können selbstbewusst sagen, ja, ich bin Bankkaufmann oder ich bin Krankenschwester oder was auch immer. Aber wer ein Problem hat in seinem Berufsleben, entweder weil er arbeitslos ist oder weil er auf der Arbeit Schwierigkeiten hat, gemobbt wird. Also wenn jemand ist, der Probleme hat mit seiner beruflichen Situation, für ihn ist das eine peinliche Frage, eine unangenehme Frage, was machst du denn beruflich? Und es ist nicht einfach zu sagen, ja, ich bin Arbeitssuchender. Ja, das ist eine Herausforderung. Und wisst ihr, Arbeitslosigkeit ist nicht nur eine Frage von wirtschaftlichen Fragen, von finanziellen Fragen, sondern Arbeitslosigkeit ist auch eine Frage von Identität. Wer braucht mich denn überhaupt, wenn ich 3, 4, 5 Jahre keine Arbeit habe? Was bin ich denn wert? Wo ist denn der Sinn meines Lebens? Und darum ist es eine heikle Frage, nach dem Beruf zu fragen. So habe ich mal drüber nachgedacht. Ne? Wir machen das so. Er sagt, in Irland ist das eigentlich nicht üblich, dass man direkt nach dem Beruf... Es ist eine persönliche Frage, die auch vielleicht später kommen kann. Ja, ich glaube, wir Menschen, wir definieren uns über unsere Leistung, über unser Tun. Und das ist ja auch okay. Ja? Es hat ja etwas mit dem zu tun, wer wir sind, was wir können, was wir leisten. Aber wenn wir uns abhängig machen von dem, wenn wir unsere Identität gründen auf das, was wir schaffen und leisten und können, dann kann das ein Problem sein. Und ich kenne Menschen, die haben immer ein schlechtes Gewissen, wenn sie krank sind und auf der Arbeit ausfallen. Ne? Also, mir geht's auch so. Wenn ich ausfalle, da geht es mir nie gut. Ne, dann denke ich mir, meine Güte, du musst doch, du hast doch Termine. Andere müssen Dienst übernehmen. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich krank bin. Das ist aber kein gutes Zeichen. Ne? Weil man dann doch sehr stark sich auch ein Stück weit abhängig macht davon. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die das auch zeigt. Zum Beginn der Bibel eine Geschichte, die zeigt, dass Menschen ihre Identität von ihrer Leistung abhängig machen. Und zwar ist das eine Geschichte, die viele von euch kennen, ist überschrieben in 1. Mose 11, der Turmbau zu Babel. Ich will sie kurz umreißen, ihr kennt sie vielleicht. Menschen tun sich zusammen, um einen gewaltigen Turm zu bauen und so. Und dann heißt es in 1. Mose 11, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Und jetzt wird's wichtig, dass wir uns einen Namen machen. Diese Menschen wollen sich einen Namen machen. Sie wollen zeigen, was sie drauf haben. Sie wollen zeigen, wir, unsere Identität, die können wir selber schaffen und die geht bis zum Himmel. Und in Klammern, wir brauchen einen Gott nicht, der uns dabei hilft. Wir wollen uns einen Namen machen. Und Gott weiß, das funktioniert nicht. Das ist Selbstüberschätzung und Gott weiß, dieses Projekt ist zum Scheitern verurteilt. Nicht dieser Bau, ja, architektonisch wäre das vielleicht was gewesen. Aber Gott weiß, es funktioniert nicht, wenn Menschen meinen, ihre Identität durch Leistung begründen zu können. Und sogar den Himmel zu erobern und Gott dadurch zu ersetzen, indem sie sagen, wir schaffen uns unseren Wert und wir schaffen uns unsere Identität. Gott weiß, das geht in die Hose. Das funktioniert nicht und darum... Ja, zerstört er das Projekt. Ne? Also die Leute verstehen sich nicht mehr, unterschiedliche Sprachen werden gesprochen. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Wenn man baut und sich nichts mehr zu sagen hat, kann das in die Hose gehen. Ja, und dann bleibt eine Ruine übrig. Gott ist kein zerstörerischer Gott, aber Gott weiß, ihr Leute, das wird nicht funktionieren. Ihr könnt eure Identität nicht begründen durch Leistung und indem ihr euch einen Namen machen könnt. Aber Gott ist kein Gott der Zerstörung, sondern er zeigt dann anschließend, und das macht die Bibel durch Formulierung ganz geschickt, was sein Weg ist. Und zwar kommt nach 1. Mose 11, 1. Mose 12. Logisch, ne? So, und in 1. Mose 12 beginnt ein ganz neuer Teil des Alten Testamentes. Wir haben in den ersten 11 Kapiteln die sogenannte Urgeschichte. In der Urgeschichte geht es um Adam und Eva und die Schöpfung und Kain und Abel und die Sintflut. Und in der Urgeschichte wird beschrieben, wer wir Menschen sind. Dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass wir seine Ebenbilder sind, aber dass durch die Sünde auch etwas in die Welt gekommen ist, das die Welt im Prinzip durcheinander gebracht hat. Dass Chaos und Tod in diese Welt hineingekommen ist. Und immer wieder knüpft Gott schon in dieser Urgeschichte an und schenkt Gnade, schenkt Neuanfang. Selbst bei Kain und bei Noah, immer wieder setzt er Punkte der Gnade. Aber diese Urgeschichte endet mit Kapitel 11, wo die Menschen sich selber einen Namen machen wollen und wo Gott sagt, das geht so nicht. Und jetzt kommt 1. Mose 12. Und in 1. Mose 12, das erste war die Urgeschichte und jetzt kommt die Heilsgeschichte. Jetzt beginnt Gott mit dem Abraham seine Heilsgeschichte und die geht dann weiter, ne? Das Volk Israel, Mose und so weiter, bis letztlich zu Jesus von Nazareth, den wir als Christus glauben. Aber zu Abraham, was steht jetzt in 1. Mose 12? Gott geht auf diesen Mann zu, der ja wahrscheinlich, der hatte ja keinen Hintergrund im Sinne von christlich-jüdisch oder so, da gab es ja noch nichts. Der ist in einem Land vermutlich gewesen, wo es viele Götter gab, polytheistisch nennt man das, da war einfach viel Religion und Gott spricht ihn an und sagt, ich will dich, geh aus deinem Vaterland und aus deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zu einem großen Volk machen und jetzt, für unser Thema bedeutsam, ich will dich segnen und ich will dir einen Namen schenken. Ich will dir einen großen Namen schenken. Ich habe etwas vor mit dir. Ich sehe dich. Ich will eine Geschichte mit dir beginnen. Ich gebe dir einen großen Namen. Ne? Merkt ihr, 1. Mose 11 am Ende, wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen unsere Identität begründen und das geht in die Hose. Und dann sagt Gott als Antwort, ich will dir einen Namen schenken. Ich will dir Identität geben. Und nicht, du musst das nicht selber machen. Das ist Gottes Antwort auf den Turmbau zu Babel, dass Gott sagt, ich beginne Heilsgeschichte in dieser Welt mit Abraham. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Das ist meine Botschaft an dich. Auch du musst und kannst dir deine Identität nicht selbst begründen. Natürlich ist es gut, wenn du weißt, was du kannst, welche Möglichkeiten du hast, welche Begabung du hast. Ein gesundes Selbstbewusstsein ist schön. Aber dass du dich davon nicht abhängig machst, sondern dass du auch für dich hörst, dass Gott sagt, ich will dir einen Namen geben. Ich will dir Bedeutung geben. Ich will dir das geben, was du wirklich brauchst, um ein gesunder Mensch zu sein in deiner Persönlichkeit. Das will ich dir geben. Wie bei Abraham. Und sagst du vielleicht, naja gut, ich bin nicht Abraham, ne? Ich werde auch wahrscheinlich nicht später in irgendwelchen Büchern stehen und tausende Menschen werden mich kennen. Das nicht, aber es geht nicht darum. Es geht nicht darum, dass du dieselbe Bedeutung hast in der Geschichte wie Abraham. Aber die Botschaft Gottes an Abraham und an dich ist dieselbe. Ich will dich segnen. Ich will dir einen Namen machen. Und ich habe eine Zukunft für dich. Identität hat ja auch was mit Zukunft zu tun. Habe ich eine Zukunft. Und Gott sagt zu Abraham, du hast eine Zukunft. Ich gebe dir Zukunft. Und es gibt andere Bibelstellen, die das auch sagen im Buch Jeremia. Ja, da sagt Gott einem total verunsicherten Volk, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens. Ich will euch Zukunft schenken. Und diese Botschaft gilt für dich heute Morgen genauso wie damals für Abraham. Gott wendet sich dir zu. Gott will eine Beziehung mit dir. Gott will Kontakt mit dir. Gott will sich dauerhaft mit dir verbinden. Und das darf deinem Leben letztlich eine Identität geben und darf dein Selbstbewusstsein begründen, das durch nichts und niemand genommen werden kann. Denn wenn man seine Identität begründet auf Leistung, was ist denn, wenn man krank wird? Wenn man nichts mehr leisten kann? Wenn man die Identität gründet auf Beziehungen, was ist denn, wenn eine Ehe zerbricht, wenn Freundschaften zerbrechen, ja? Gottes Ja zu dir steht. Und das ist das Evangelium, nicht nur im Neuen Testament, schon auch im Alten Testament. Und das finde ich ganz großartig. Und dieser Zuspruch Gottes, der gilt unabhängig von deiner Geschichte. Unabhängig von dem, was du an Gute mitgebracht hast, wo du vielleicht fromm warst oder auch nicht. Unabhängig von deiner Leistung, was du im Martin-Luther-Haus leistest und was nicht. Der Zuspruch Gottes gilt bedingungslos für dich. Und das ist echt Grund, sich zu freuen und fröhlich zu sein an diesem Tag. Das ist frohmachende Botschaft. Aber das ist nicht immer einfach zu hören. Vielleicht sagst du, Thorsten, ich kann das nicht glauben, weil mir in meinem Leben immer was anderes erzählt wurde. Weil meine Eltern mir gesagt haben, du bist ein Unfall gewesen, du warst gar nicht gewollt. Weil deine Ehepartner, deine Vorgesetzte, dein Vorgesetzter, dass Menschen dir immer wieder gesagt haben, du bist ein Versager, du kannst nichts, du hast nichts. Ich kann das nicht glauben, Thorsten, dass es da einen Gott geben soll, der einen anderen Tonfall hat, der mir was anderes sagt. Ich kann das gut verstehen. Es gibt diese Glaubenssätze, die wir aufgebaut haben durch unsere Prägung, die kann man auch nicht einfach abschütteln. Da kann man auch nicht einfach sagen, so, jetzt bin ich religiös, jetzt bin ich Christ, ist das alles keine Bedeutung mehr. Das sind Sätze, die uns ein Leben lang manchmal begleiten. Und doch kann das Wunder geschehen, und das habe ich auch immer wieder erlebt, dass diese negativen Glaubenssätze, die andere in uns hineingelegt haben, ersetzt werden können durch Gottes Stimme, der sagt, das stimmt nicht, was andere sagen. Ich sage dir, du bist geliebt, du bist gesehen, du bist gesegnet und ich habe Zukunft für dich. Gott schenkt uns Zeichen in unserem Glauben, Zeichen, die das nochmal sinnbildlich zum Ausdruck bringen, diese Zuwendung. Wir haben ja hier Gottes Wort, das ist ja schön, aber Gott schenkt uns die Zeichen der Sakramente. Es gibt ja im katholischen Glauben 7 Sakramente, wir als evangelische Christen haben 2 Sakramente, nämlich das Abendmahl und die Taufe. Durch diese beiden besonderen Zeichenhandlungen drückt Gott etwas aus, was Glauben wirken will, was uns vergewissern will, was uns Mut machen will. Wir feiern einmal im Monat Abendmahl und da sage ich immer mal wieder etwas zu der Bedeutung des Abendmahls, was das Abendmahl bewirken will in unserem Leben. Heute ein paar Takte zur Taufe, weil die Taufe nächste Woche eine Rolle spielt. Die Taufe feiert man ja nur in der Regel nur einmal in seinem Leben. Und in der Taufe, das ist meine Überzeugung, erklingt Gottes Ja. Gott sagt Ja zu uns Menschen, Gott sagt Ja und wir taufen ganz bewusst Säuglinge oder auch Babys, weil wir zum Ausdruck bringen wollen, dieses Ja Gottes ertönt unabhängig von unserer Leistung. Bevor wir fromm werden können, bevor wir Christen werden können, setzt Gott den Anfang und sagt, ich möchte dein Freund werden, ich möchte dein Vater sein, ich reiche dir meine Hand. Darum finde ich gerade die Taufe von Säuglingen, von Babys, ein tolles Zeichen, dass nicht erst der Glaube kommen muss und dann die Taufe. Das machen andere Kirchen anders, das ist ja auch ihr gutes Recht. Ne? Unsere Freunde von der Christuskirche machen es genau andersrum. Die Baptisten, die sagen, nee, ihr sollt erst mal glauben, euch bekennen und dann taufen wir. Wir machen das anders und sind trotzdem gut verbunden im Glauben. Die Baptisten haben einen entscheidenden Vorteil in ihrem Taufverständnis. Denn diese Menschen können sich an ihre Taufe erinnern. Und sie haben einen Bezug zu ihrer Taufe und sind dankbar und erinnern sich an diesen großen Festtag. Menschen, die als 4-monatige altes Baby getauft sind, die haben in der Regel, die können sich nicht erinnern, das ist klar. Und viele Leute haben dann auch im Nachgang, selbst wenn sie konfirmiert sind und so, zur Taufe selbst keinen rechten Bezug. Und das ist schade. Weil die Taufe ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk des Zuspruchs. Ich will dich segnen, ich sehe dich, ich habe Zukunft. In unserer evangelischen Kirche wollen wir durch die Konfirmation das dann bestätigen. Das gelingt oft nicht so gut, manchmal schon. Aber meine Frage ist, wie kann die Taufe in eurem Leben, eure Taufe, wie kann die wieder Bedeutung gewinnen? Wie kann die euch ermutigen? Wie kann euch eure Taufe stärken? Und es gibt da in der evangelischen Kirche das Ritual der Tauferinnerung oder Tauferneuerung. Um was geht es da? Da geht es nicht um eine Wiederholung der Taufe, aber es geht darum, in einer Handlung, in einem Ritual, sich die Taufe wieder neu zu vergegenwärtigen und sich zusprechen zu lassen, ja, ich bin getauft, das gilt. Und in der nächsten Woche werde ich die Predigt fortsetzen mit dem Gedicht von Bonhoeffer, das wir eben gehört haben, und werde eine Tauferinnerung anbieten. Das wird dann so sein, das will ich einfach schon mal euch mitgeben, ihr kommt nach vorne, hier vorne habe ich Taufwasser in einer Schale, und dann werde ich euren Namen fragen. Wenn du dann kommst und sagst, ich bin Jakob, dann spreche ich dir Jesaja 43, Vers 1 zu. Jakob, so spricht der Herr, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann nehme ich deine Hand und zeichne mit dem Taufwasser ein Kreuz in deine Hand und segne dich. Das ist das Ritual der Tauferinnerung. Und damit bist du eingeladen, dir deine Taufe ins Heute zu holen, die Bedeutung der Taufe neu zu spüren. Natürlich muss das nicht jeder machen. Ja? Wer sagt, da habe ich keinen Bezug zu, ist nicht mein Ding, der kann sitzen bleiben, so wie bei Segnungen ja auch, aber es kann für den einen oder anderen eine Hilfe sein. Und dazu seid ihr herzlich eingeladen in der nächsten Woche. Ich komme zum Schluss. Wer bin ich, wer bist du? Schon mal ein paar Schlagworte. Nächste Woche, wie gesagt, geht es weiter mit dem Gedicht von Bonhoeffer, eines der zentralen Texte zu diesem Thema. Die ganze Zerrissenheit, ja, die ganze Zerrissenheit in dieser Frage. Mir ist wichtig für heute zwei Gedanken, die du mitnimmst. Erstens, du kannst und du sei dankbar für das, was Gott in dich hineingelegt hat, an Gaben, an Stärken, an Kompetenzen, an Aussehen. Aber du musst deinen Wert, du musst deine Identität nicht von dem abhängig machen, was du kannst, wie du aussiehst, was du hast. Das ist schön, sei dankbar dafür, aber davon musst du nicht abhängig sein. Der zweite Gedanke, es gibt einen lebendigen Gott, der sagt, ich will dir einen Namen machen, ich gebe dir einen Namen, ich gebe dir Bedeutung, ich gebe dir Wert, ich gebe dir Identität. Auf mich kannst du dich verlassen für Zeit und Ewigkeit. Und ich finde, das ist eine richtig gute Nachricht, oder? Dann guck doch auch mal so. Amen.